Nun kommen Sie aus den verschiedensten häuslichen Feiern. Und ich freue mich, dass wir so miteinander noch einmal feiern dürfen in dieser Christnacht. Sie haben hoffentlich Liebe erfahren von Menschen, die Ihnen nahestehen, und haben Überraschungen erlebt. Und doch soll das Größte sein, was uns verbindet in dieser Christnacht, dass uns Gott seine Liebe schenkt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges, erfülltes, unbegrenztes Leben haben. Wir wollen miteinander singen, fröhlich soll mein Herz springen, vom Lied Nummer 27 oder auf dem Liedblatt das erste Lied, 27, die Verse 1, 7 und 9. Mit Gott reden im Gebet. Du ewiger Gott, unser Herr, du barmherziger Vater, wenn wir uns in dieser Christnacht sammeln, dann musst du uns die Augen öffnen für dieses große Wunder, dass du deinen Sohn dahingibst, damit wir Leben haben. Wir kommen aus der Geschäftigkeit der vergangenen Tage und bringen mit uns auch so viel Traurigkeit und Leiden und Nöte. So viele unter uns sind belastet und manche haben sich auch heute an diesem Abend einsam und verlassen gefühlt. Da musst du uns deine Gabe richtig groß machen, dass wir deine Liebe entdecken und darüber froh werden und dich preisen. Lass das geschehen, dass über uns der Himmel aufreißt und wir merken, wir dürfen deine Kinder sein. Und deine Liebe hüllt uns ein und du gibst uns eine große, bleibende und unvergängliche Hoffnung. Herr, mach uns auch jetzt dein Wort wichtig und groß, dass wir deine Freudenbotschaft verstehen und begreifen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Herr, lass dein Licht auch in der Dunkelheit unseres Lebens hell leuchten. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Thank you.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Jetzt müssen aber auch Ihre Stimmen zum Klingen kommen. Ich möchte Sie einladen zum Mitsingen beim Lied 23. Es ist ein Ros entsprungen. Wir singen alle drei Verse. ganze Pracht der Dunkelheit noch genießen in dieser Christnacht. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt ja immer wieder in der Weltgeschichte solche Orte, die an für sich völlig unbedeutend sind, aber durch die Ereignisse sind sie in aller Munde. Wer würde schon Hiroshima und Nagasaki kennen, wenn nicht dort so grauenhafte Dinge geschehen wären? Oder wer kannte den Namen von Bhopal in Indien, wo dieses grässliche Unglück passierte? Das Weberhäuschen von Dochery, wo die Übergabe von Sedan unterzeichnet wurde, oder der Eisenbahnwagen von Cobien, wo der Erste Weltkrieg seinen Waffenstillstand in Frankreich gefunden hat. Oder Camp David, das kennt dann auch wieder jeder. Das sind irgendwelche stillen Plätze, aber durch die Ereignisse ist das ein Ort, den viele kennen. Wie ist denn das mit Bethlehem, wenn heute Abend in vielen Teilen der Welt die Christen sich sammeln und wieder diese Weihnachtsgeschichte hören? Manche von ihnen, die waren ja schon in Bethlehem, und dann passiert immer wieder diese leise Enttäuschung, dass man sagt, nun ja, es ist auch ganz schön und ich kann mir die Hirtenfelder ein bisschen vorstellen, aber so schön, wie es in meiner Vorstellung war, ist es in Wirklichkeit doch nicht. Auch wenn man sich vergegenwärtigt, dass manches in der Zwischenzeit wieder abgebrochen wurde und das früher vielleicht noch ganz anders aussah, von außen betrachtet ist das Bethlehem nichts Besonderes, ein Ort, wie es manche gibt, und es mag in unserer Welt viel schönere Städte geben, die malerisch am Meer gelegen sind oder in einem herrlichen Bergtal. Und dort dieses Bethlehem, wenn es in der Mittagshitze da liegt. Das Entscheidende ist ja, was da geschehen ist. Das ist noch viel größer als die anderen Ereignisse, die mit anderen Orten sich verbinden und die uns von der Weltgeschichte her immer wieder wichtig werden, was da passiert ist. Zuerst etwas Schreckliches, etwas Böses. Man sollte in der Weihnachtsgeschichte gar nicht so schnell drüber hinweggehen, dass da eigentlich Grauenhaftes erzählt wird. Ich denke, niemand von Ihnen, obwohl Sie vielleicht manche schwere Lebensführung haben, ist unter so schweren Umständen geboren worden wie damals dieses Kind und was das für die Mutter Maria erst bedeutet hat. Wer einmal Flüchtling war und unterwegs sein musste und kein Zuhause mehr hatte, der kann mitfühlen, dass das grauenhaft ist, was da in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird und überhaupt nicht idyllisch. Wenn man das jetzt so erwähnt, in so einem feierlichen Abendgottesdienst am Christfest, dann mag das einem so ein bisschen gegen den Strich seines Gefühls gehen. Ich vergesse das nicht, wie in dem ersten Gottesdienst vor Jahren, den ich hier am Christfest hielt, später eine Dame auf mich zukam und sagte, das war gar nicht schön, dass Sie so viel über den Dreck vom Stall gesprochen haben. Aber das steht ja eigentlich auch da. Denn so arg appetitlich geht's in den Ställen nicht zu, wie heute in unseren modernen Stallungen, die wir haben. Da steht sehr viel Erschütterndes drin von den Menschen, die die Türe zusperren und die kalt und abweisend den Bitten um Aufnahme entgegentreten. Das ist ja schlimm, wenn man das einmal sieht, wie unsere Welt wirklich aussieht. Und ich möchte das, dass Sie das so vor Augen sehen und nicht immer denken, Sie müssen erst den kritischen Einwand in die Weihnachtsgeschichte hineintragen und daran erinnern, dass in dieser Welt kein Friede herrscht. Das steht doch da. In dieser Welt, obwohl da gar nichts Besonderes geschehen war in dieser ersten Christnacht, der Kindermord von Bethlehem, der erfolgte ja erst. Da macht die Bibel, wie sie es immer tut, dass sie so ganz nüchtern und alltäglich die Dinge beim Namen nennt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das hat immer wieder die Christen bewegt, dann in der Christnacht zu sagen, ach, lasst uns doch wenigstens ein paar Zeichen der Liebe setzen. Lasst uns da in diese kalte Welt hinein etwas Gutes tun. Und darum diese Zeichen der Liebe, der Hilfe und des Beistands, der Freude, die wir einander auch schenken an diesem Tag, das ist ja gut und schön, aber das steht doch so fremd im Ablauf der Tage des Jahres, dass man sagt, ist es nicht so wie eine einsame, fremde Insel, auf die man sich zurückzieht? Und dann geht das harte Leben wieder los mit seinem rauen Alltag. Und dann kämpft man sich mit den Ellbogen durch. Und da fragt niemand nach einem, wie es einem wirklich geht. Die Welt, in der wir leben, eine grausame und eine unheimliche Welt. Ja, manche benutzen das auch. Und die klagen dann an in der Weihnachtsnacht und sagen, du, schau das mal an, wie grausam es in der Welt zugeht. Und dann reiten sie ihre Attacken gegen die, die sie heute als die Missetäter brandmarken wollen und sagen, da sitzen sie, die, die den Frieden zerstören, die Unrecht tun, die Gewalt üben. Ob wir heute Abend das besser verstehen, was das Wort Gottes will, dass wir an unsere Brust schlagen und sagen, das ist die Welt, in der wir leben. Ob diese Bürger von Bethlehem überhaupt merkten, was sich vor ihren Türen ereignet hat? Wer will denn da groß mit der Anklage beginnen? Die feierten auch ihre Feste. Und die waren ja mildtätig und die sangen ihre Lieder. Die Bibel erzählt das einfach. Ohne irgendjemand jetzt die Schuld zuzuweisen, es ist eine Welt ohne Gott. Obwohl der Name Gottes noch vorkam im Leben dieser Menschen, eine Welt, die weit getrennt ist von Gott, die die Spuren Gottes gar nicht mehr sichtbar an sich trägt. Die Welt, in der wir leben, die wir tagtäglich kennen, eine gottlose Welt, mit ihren ganzen Schrecken und Leiden und mit den Tränen, die dort geweint werden. Und wo die Menschen sagen, was ist denn mein Leben noch wert? Was soll ich denn noch? Wo Einsamkeit erlitten und durchgestanden werden muss. Es wäre gut, wenn wir uns heute Abend über der Weihnachtsgeschichte darunter beugen, dass wir in einer Welt leben, fern von Gott. Und dass unser Herz oft so kalt ist. Und dass wir nicht spüren von dem Weg des Friedens, den uns Gott leiten will. Dass wir hin und her gescheucht sind. Aber das ist ja nur die eine Seite der Weihnachtsgeschichte. Dann wird uns noch etwas ganz Unbegreifliches, Wunderbares erzählt. Und davon müssen wir jetzt reden, wie diese Hirten da plötzlich in diesen Stall hineintreten und dann vor dieser Krippe niedersinken. Es ist ja etwas Wunderbares, wenn ein Kind geboren wird. Ich kann da ja mitsprechen. Ich gehöre auch zu den rauen Vätern und wie mir Kinder geboren wurden, das rührt uns schon sehr tief. Obwohl ich sehr reizende Töchter habe, aber bin ich noch nie vor ihnen niedergekniet und habe sie angebetet. Da geht's also noch um mehr, als dass nur ein Baby geboren wird. Warum knien denn diese harten, rauhbeinigen Hirten, die da 86 Stunden in der Woche schuften mussten und keine Feiertage hatten und keinen Schichtwechsel, diese rauen Männer, die Tag und Nacht draußen waren in der Härte ihrer Arbeit, warum knien die denn nieder vor dem Kind? Die Engel hatten es ihnen zugerufen. Das ist der Heiland, der Christus, der Messias. Euch ist er geboren. Jetzt habe ich einfach eine Bitte an Sie. Vielleicht haben Sie manche großen Vorstellungen von Jesus, aber vielleicht sind Sie angesteckt von diesem modernen Skeptizismus, wo man sagt, Jesus mag vielleicht ein großer Mensch gewesen sein, aber Sohn Gottes, das verstehe ich nicht. Das ist der Schlüssel zur Weihnachtsfreude. Sie können Ihre Kerzen zusammenpacken und Ihren Christbaum abräumen, wenn Sie den Christus nicht haben, den Gottessohn, wird's ein armes, äußerliches Weihnachten feiern. Das sagt uns die Bibel in der ganzen Offenbarung, die sie bringt, in allen ihren Worten, dass das Kind, das geboren wird, der Retter ist, der Heiland, der die Grundfragen unseres Lebens löst, die niemand sonst lösen kann, der uns die Schuld wegnimmt, die wir uns selber nicht wegschaffen können vom Leibe. Dieser Jesus, der die Todesfrage für uns löst, weil er wirklich und real den Tod zerbrochen hat am Ostermorgen. Das Kind, das hier geboren wird, das ist der Jesus, vor dem Sie alle einmal stehen am jüngsten Gericht, vor dem alle Ihre Taten offenbar sind, der Einzige, der Sie freisprechen kann, weil Ihre Schuld längst vergeben ist im Blut Jesu. Dieses Kind, vor dem wir niederfallen und es anbeten, nicht ein großer Mensch, den wir einreihen unter die Wohltäter, sondern der König und Herr. Uns mag dieses Wort Christus heute nicht mehr ganz so geläufig sein, wie es damals den Juden war, die ja sehnsüchtig hatten auf den Messias. Und das Wort Christus ist nur die griechische Übersetzung des Messias-Titels. Einen großen König haben sie erwartet. Einen König, der sein Reich anfängt und ausbreitet mitten in dieser Welt. Wenn Sie darauf geachtet haben, habe ich versucht, Ihnen zwei Zeilen aus dem schönen Weihnachtslied O du Fröhliche zu erklären. Welt ging verloren, das war unser erster Teil. Der Weihnachtsgeschichte sehen wir eine gottlose Welt. Christ ist geboren. Das Wunder der Weihnacht, der Heiland, der Retter ist da. Aber dann geht das in diesem Lied, O du Fröhliche, noch weiter. Freue dich, o Christenheit. Ob das bei Ihnen richtig klappt, bei Ihrem Feiern, und auch ob Sie das so empfinden, wenn Sie diese Christnacht nun beschließen, ich weiß nicht. Wenn ich daran denke, wie viele von Ihnen unheimlich schwere Lasten zu tragen haben, und ich würde ganz ehrlich bei vielen von Ihnen sagen, ich stehe oft auch hilflos und sprachlos davor, wenn Sie das alles durchleiden, freuen. Ja, davon sangen schon die Engel in ihrer Botschaft auf dem Hirtenfeld. Aller Welt soll diese Freude widerfahren. Es ist eine Freude, die ganz eng mit dem Christus zusammenhängt. Nur wer den findet und hat, hat die Freude. Nur wer dem sein Leben öffnet und ihn einkehren lässt bei sich, der kann wirklich von der Freude reden. Und war das damals schon so, wie die Hirten durch das nächtliche Bethlehem zogen und das Wort ausbreiteten, das ihnen von dem Engel gesagt war? Da waren viele der Bürger von Bethlehem, die schüttelten den Kopf, andere sagten, wundersam ist diese Rede. Aber wo waren eigentlich die, die Jesus als Herrn, als Herrscher aufnahmen? Dieses Kind will der Gebieter sein unseres Lebens, der die Normen gibt, der Befreier und Erlöser, aber auch der Herr, der uns hineinführt in die Fülle des Lebens. Mir ist das die große Sorge am Ausklang dieses Weihnachtsabends, ob das wirklich geschieht, dass das Königreich Jesu ausgebreitet wird. Sagen Sie nicht, es ist alles so geblieben, wie es war nach dieser Christnacht. Die Welt, die ist so geblieben. Auch wenn die Herodes- und Augustus-Typen ausgewechselt wurden. Die Welt ist in ihrer Art gleich geblieben. Darüber haben Christen, die die Bibel lesen, überhaupt keine Illusion. Aber was begonnen hat, ist, dass die Herrschaft Jesu begonnen hat. Und das sind Menschen, die heraustreten aus der Finsternis, die Nachfolger Jesu werden. Und da beginnt eine neue Geschichte. Da sammelt sich die Gemeinde Jesu, da geschehen Taten der Liebe. Da treten Menschen aus der Knechtschaft des Teufels heraus und brechen dort die Ketten in zwei und werden Boten der Gerechtigkeit Gottes. Ob sie zu diesem neuen Königreich gehören, zum Gottesreich, das angebrochen ist in aller Stille, das ist die Frage heute Abend. Ob Jesus Christus ihr Herr, ihr König und ihr Heiland ist. Wir hatten heute um 17 Uhr einen sehr netten Gottesdienst, wo wir versuchten, den Kindern ein wenig nahe zu kommen. Und da versuchte ich den Kindern am Schluss das durch ein ganz einfaches Beispiel klarzumachen. Und erlauben Sie mir, dass ich Ihnen das auch noch zumute. Weil ich denke, manchmal verstehen die kleinen Kinder etwas mehr vom Geheimnis des Gottesreiches. Ich habe einen kleinen Patensohn mit 3 Jahren, den David, hier in Stuttgart. Und der hat so schrecklich Milchschorf. Dann reißt er mit seinen Fingernägeln, wenn das so beißt, den ganzen Schorf herunter und dann fließt das Blut. Es ist nicht so mit Ansehen, dieses Kind, wie das leidet. Die Ärzte haben ihre ganze Kunst probiert und haben doch nicht viel erreichen können. Und wie ich einmal zu diesem kleinen David sagte, ach, das ist alles so schlimm. Und dann schaut er mich mit seinem wunden Gesicht nur so an und sagt, der Heiland macht alles gut. Wenn Sie so sprechen können in den Tiefen des Lebens, in der Welt, durch die auch wir geführt werden. Dieser Jesus hat die Wundmale getragen und ging durch die Nacht der Passion hindurch. Aber die, die ihm nachfolgen, die wissen doch, dass niemand ihnen mehr die Freude nehmen kann, weil sie wissen, dieser Jesus hat den Sieg. Und die Tür beim Vater, die ist offen. Und seine mächtige Hand, die lässt mich nicht mehr los. Und dann muss alles gut werden. Wenn Sie sagen können, mein Heiland, mein Herr, mir ist heute mein Heiland geboren. Ich wollte Sie bitten, dass Sie da nur weit Ihr Leben aufmachen und sagen, ja, ich will dir gehören, Herr, ganz und völlig und für immer. Dein Eigen will ich sein. Sei du der Herr meines Lebens. Mit dir will ich leben und mit dir will ich sterben. Amen. Und nun wollen wir miteinander singen, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Das Lied 21 in unserem Gesangbuch und es sind die Verse 1 bis 3 und der 6. Vers. Herr Jesus Christus, vor dir wollen wir niederfallen und dich anbeten. Wir können dieses Geheimnis nicht verstehen, dass du aus der Welt Gottes zu uns kommst und unser irdisches Fleisch und Blut annimmst, dass du so unser Bruder werden willst, um das Leiden mitzufühlen, um die Schwachheit zu kennen und uns ganz nahe zu kommen. Ach, du willst uns ganz nah an dich ziehen. Dann hol uns doch in dein Licht, wo wir uns so oft vor dir verstecken und ganze Teile unseres Lebens vor dir verbergen. Nimm uns hinein in deine Gegenwart und lass es jetzt ganz hell werden, auch bei denen, wo es voll Angst und Traurigkeit nicht fröhlich und voll Freude werden kann. Dann lass uns erkennen, wie wir in dir die Freude haben, wie du uns eine Hoffnung gibst, die uns niemand nehmen kann, wie du uns stark und mutig machst, wie du uns Schuld wegnimmst und wie du bei uns stehst und für uns eintrittst. Wir wollen dich bitten, Herr, dass dies unser ganzes Leben prägt. Bring uns zu einer klaren Entscheidung für dich, dass wir dir nachfolgen und dir treu bleiben. Wir wollen dir danken für diese Festtage, die du uns schenkst, für die Tage der Stille. Und dann rede zu uns, dass wir immer mehr entdecken von deinem großen Evangelium, von dieser Freudenbotschaft und sie unser Leben verändert, dass wir schon Boten deines Reiches werden, mitten in dieser Welt, Boten deines Friedens, Boten deiner Freundlichkeit und Güte und das Weitergeben hinein in diese Welt. Ja, Herr, wir wollen dich bitten für diese zerrissene und leidende Welt. Gib doch, dass Menschen dich erkennen und deine Botschaft annehmen und sich von dir rufen lassen zum Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie noch stehen können, dürfen Sie noch stehen bleiben. Wir wollen nach dem Segen stehen, die noch Kraft haben, die anderen dürfen sitzen, miteinander die drei Verse singen von O du Fröhliche, 406 in unserem Gesangbuch oder im Liedblatt. Das letzte Lied möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass hinten diese Notizenzettel liegen. Da sind unsere Angaben drin über die Veranstaltungen, vor allem über die Gottesdienste. Wir haben jetzt ja bis zum 13. Januar keinen zweiten Gottesdienst um 10.45 Uhr, sondern immer nur 9.30 Uhr, aber auch den Gottesdienst am Altjahrsabend um 18 Uhr. All das steht dort hinten, den gelben Zettel und noch für die nächsten Festtage der weiße Zettel 68. Wir denken ja auch in dieser Festesfreude an die Notgebiete. Durch unsere Aktion Hilfe für Brüder sind wir ja verbunden auch mit der Not in Äthiopien und in der direkten Hilfe sehr engagiert durch die evangelischen Gemeinden dort, aber auch in Obervolta, in Kenia, im Masai-Land, im Sudan und in anderen Teilen der Dürregebiete Afrikas. Wir wollen aber heute unser Opfer geben für einen, der aus unserer Gemeinde entsandt ist, für unseren Willi Ehret, der als Landwirtschaftsingenieur im Norden Nigerias arbeitet, mit der deutschen Missionsgemeinschaft ausgesandt. Ist ja immer wichtiger als die kurzfristigen Almosen langfristige Hilfe und da einheimische Afrikaner auszubilden, wie sie dort unter den widrigen Umständen noch verantwortlich Landbau treiben können. Wir sind dankbar, dass Willi Ehret und seine Frau, die eine erfahrene Schweizer Missionarin ist, wie sie da draußen Dienst tun. Und damit dieser Dienst dort geschehen kann auf der Landwirtschaftsfarm, Musterfarm, Lehrfarm, wollen wir unser Opfer heute für diesen Zweck geben. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.